Offiziell schönen guten Abend von mir. Und ich habe mir so gedacht, als ich dort saß mir wird gedankt, dann habe ich mir gedacht, eigentlich soll mir ja nicht denken, aber ich denke, ich sage euch mal, was ich gedacht habe. Ich habe mir gedacht, Mensch, der Herr Jesus war auf dem Planeten und den hat niemand gedankt. War hier gewesen, hat niemand was Schlechtes gemacht, hat niemanden belogen und betrogen, hat niemanden übervorteilt, hat nur fürs Beste gesorgt, der Menschen. Und niemand hat ihn gedankt. Die Leute haben ihren Rücken ihm zugedreht und sind weggegangen. Und das kommt mir manchmal so, wenn mir gedankt wird. Ich weiß das auch zu würdigen und zu schätzen und ich nehme das auch gern an. Ich esse auch gern Heinz-Tomatensoße. Aber das einfach so, das dachte ich mir, das passt irgendwie so dazu, ne? Als da Jesus seine Predigten hielt, hat keiner geklatscht. Er hat mal eine Botschaft gehalten, da sind alle weggegangen. Und haben gesagt, das ist eine harte Rede. Und das war eigentlich gar nicht weiter eine harte Rede gewesen, es war nur eine Rede davon, dass er davon sprach, wer er eigentlich wirklich ist. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt zu den Leuten ja nichts Böses, er sagt zu ihnen, wer von dem Brot isst und trinkt, den wird nie mehr dürsten, der wird keinen Hunger mehr haben in dieser Welt, nach Leben, weil der wird leben. Das war alles, was er den Leuten gesagt hat. Aber das war in so einer Art und Weise, dass es ausschließlich war. Und die Leute wussten, dass es ausschließlich ist. Sie haben ihm zugehört und die wussten, es ist ausschließlich, was der da sagt. Das, was Jesus Christus da erzählt, ist ganz deutlich auf unser Leben gemünzt, dass er uns eigentlich ins Herz spricht und sagt, nur wenn er von mir isst, nur wenn er praktisch von mir trinkt, nur wenn er wirklich in der Beziehung mit mir lebt, dann wird eure Seele wirklich gestillt werden. Und ihr werdet den Hunger nach Leben und den Durst nach Leben verlieren, weil ich euren Hunger und euren Durst stille. Und es war dann für die Leute zu ausschließlich und dann haben sie sich abgewandt. Und zum Schluss blieben noch die Jünger übrig und der Herr Jesus schaut sie an und sagt, wollt ihr auch weggehen, ihr könnt auch weggehen. Und dann sagt dann der Petrus zu ihm, und er hat das ausgedrückt, was alle anderen dachten. Alle anderen bis auf einen, der so dabei blieb und später ihn verriet. Aber vielleicht hat er es auch so gewollt zu denken, der Judas. Aber auf jeden Fall drückt der Petrus das aus und sagt, wo soll hingehen, Jesus? Wo sollten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wo sollten wir hingehen? Es gibt keinen Platz, wo wir Ruhe finden können für unsere Seele. Es gibt keinen Platz, wo wir Schutz finden. Es gibt keinen Platz, wo der Hunger nach Leben gestillt wird, als bei dir. Es gibt keinen Platz, wo wir uns so nahe zu Gott fühlen, als bei dir. Wo sollten wir hingehen? Und das kommen wir immer wieder so oft bei, wenn mir so gedankt wird. Und wie gesagt, ich weiß das zu schätzen, so ist nichts Schlimmes, nicht eine Retourkutsche. Das ist auch nichts Ungeistliches. Aber das geht mir dann manchmal so durch den Kopf. Und ich kann mir vorstellen, trotz allem, ne, das werden bestimmt auch heute Abend Leute hier sitzen, die sagen, ich habe denen jetzt die ganze Woche zugehört. Und so richtig klatschen kann ich dabei nicht, ist auch nicht schlimm. Weil wenn das stimmt, was der da vorne sagt, dann ist es ausschließlich. Und irgendwie ärgert mich das. Dass es ausschließlich sein soll. So eine Ausschließlichkeit ärgert mich. So eine Sache, so eine Exklusivität. Warum kann man das nicht einfach ein bisschen offen lassen? Warum kann man den Weg nicht breiter machen? Warum muss es ausgerechnet so sein? Es kann auch sein, dass Menschen heute Abend da sitzen, die genauso gedacht haben, die Tage über. Und das verstehe ich. Und der lebendige Gott versteht es erst recht viel besser. Weil er die Herzen kennt. Der weiß, wie wir wirklich sind und wer wir wirklich sind. Der weiß, mit was wir wirklich zu kämpfen haben im Leben. Ich weiß es ja nicht. Aber so ist es. Die Worte von Jesus sind schon ausschließlich. Die sind schon sehr exklusiv. Und die Menschen werden froh, die drauf trauen, lernen dürfen. So möchte ich es mal ausdrücken. Es sind oft zaghafte Wege, Die beginnen ganz einfach und ganz, ganz leicht. Und also der Anfang ist manchmal ziemlich schwierig, aber der Weg, dann diese kleinen Schritte, die scheinen so leicht zu sein im Leben, weil das ist so wenig, was ich bringen kann. Wenn das ein großer Gott ist. Und mehr brauche ich auch nicht bringen als mich selbst. Meine zaghaften Versuche, meine Zweifel, meine Angst eben. Ich war mit meiner Frau auf so einer Fahrradtour, da haben wir in so einer Pension geschlafen in Oberbayern. Und das war ganz interessant. Morgens beim Frühstück gab es 3 verschiedene Wässerchen. Und in den 3 verschiedenen Wässerchen, die waren alle in so Krügen drin, waren überall Steine drin in den Krügen. Und ich dachte schon, was sind das für Steine, ne? Und dann schaue ich dahin, steht auch eine Beschreibung da, für jedes Wässerchen eine Beschreibung. Und für jedes Wässerchen war für irgendwas oder gegen irgendwas. Ja, das eine konntest du echt glücklich werden, wenn du das getrunken hast, hast du einen glücklichen Tag gehabt. It makes my day. Das andere war dafür, für die Liebe. Da habe ich gleich 2 Schluck genommen. Das andere war so, für Charme, ne? Brauche ich keins, habe ich gedacht, ne? Bin ich schon. Und solche Dinge, ne? Also, nee, stand nicht dort. Aber, nur so nebenbei, gibt's gar nicht das Wasser. Aber die Wässerchen, die standen wirklich dort. Und dann war eins gegen Sorgen und eins gegen dies und eins gegen jenes und eins gegen das. Und dann plötzlich hört die Frau, die uns bedient hat, Radio, die Nachrichten. Und in den Nachrichten war ja auch wieder irgendwie so eine tolle, mutmachende Meldung dran gewesen. Ne? Und dann sagt die steht da in der Küche und sagt, man könnte verrückt werden in der Welt. Die sind ja nur noch Sorgen. Und ich schaue die Frau an und sage, gell, wir können echt verrückt werden. Also eigentlich können wir sich das Leben nehmen. Weil das Leben ja so sinnlos ist. Man hat ja eigentlich nur noch Angst, oder? Und die schaut mich an und sagt, ja, genau so ist es. Man hat nur noch Angst. Da will man ja gar nicht mehr leben. Da sage ich, ja, das kann ich echt gut verstehen. Ne? Also das gibt schon Menschen, die nehmen sich dann tatsächlich das Leben, weil sie so eine Angst haben vom Leben und nicht mehr fertig werden damit. Ja, und dann habe ich sie gesagt, ist eigentlich komisch, ne? Auf ihrem Wasser steht gerade gerade das Gegenteil. Und ich sagte ihr, offensichtlich wirkt das Wasser gar nicht. Ja, es war ja offensichtlich. Man kann ja auch mal Dinge sagen, die offensichtlich sind, ne? Und dann sagte ich ihr, aber ich kenne denjenigen, der uns sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und wenn der uns sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen, dann hat er einen guten Grund, weil er mit unseren Sorgen fertig wird. Weil er unsere Sorgen versteht, unsere Ängste versteht, unsere Not versteht auch im Leben. Und dann habe ich mit ihr gesprochen über Jesus Christus. Das war ein super Gespräch. War ein ganz frommer Mensch, die Frau. Gehört einer der großen Kirchen in Deutschland an. Ganz frommer Mensch. Kennt nur nicht Jesus Christus. Den, der sagt, sorgt euch nicht. Ihr müsst euch nicht sorgen, was ihr morgen anzieht, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt. Trachtet nach dem Reich Gottes, sagt Jesus Christus, und nach seiner Herrlichkeit, und es wird euch alles gegeben werden im Leben. Das ist es. Letztendlich trachte ich ja nur nach einer Sache, wenn es mir eine Herzensangelegenheit ist. So möchte ich das mal ausdrücken. Wenn es eine Herzensangelegenheit geworden ist, nach der Sache trachte ich dann auch. Das möchte ich. Den laufe ich nach, hinterher. Das ist mir wichtig. Und das habe ich mit der Frau gesprochen an diesem Morgen, darüber, was das bedeutet, wenn das Herz wirklich Jesus Christus gehört. Das heißt nicht, dass wir diese Nachrichten dann keine Angst mehr einjagen. Das heißt es überhaupt nicht, weil mir das auch manchmal Angst einjagt. Mir jagt es Angst ein, wenn ich das höre, dass 4 junge Menschen verunglückt sind nach Ravensburg auf dem Weg in die Schule und mein Sohn fährt auch gerade mit dem Auto in die Schule und plötzlich jagt mir auch plötzlich die Angst durchs Herz. Ganz ehrlich. Das jagt mir Angst ein, wenn ich das dann höre, dass Prognosen sind bis zu 6 Millionen Arbeitslose wieder in Deutschland. Und es kann ja sein, dass so ein Freizeitzentrum, für das ich arbeite, auch irgendwann mal geschlossen wird, weil halt keine Leute mehr kommen, weil sie sich's nicht leisten können. Was ist dann? Das ist schon so, ihr Lieben. Es ist nicht so, wenn man so einen Dienst macht jetzt, wie wir das tun, dass man dann denkt, naja, das sind so heilige, abgespacede Typen, hey, die sind schon irgendwo im Paradies, die kommen ab und zu mal vorbei und erzählen uns frohe Kunde. Nee, wir leben auch auf diesem Planeten. Das jagt mir schon manchmal auch Angst ein, dass du dann plötzlich schwer krank werden kannst. Und ist dann plötzlich da. Plötzlich ist es da. Bom. Es jagt mir Angst ein, wenn ich denke, Mensch, jetzt wenn ich hier heute Abend spreche, können alle aufstehen und einfach rausgehen. Es wäre was. Es wäre ein Novum. Es jagt mir Angst ein, dass es mir so ginge wie in Herrn Jesus, als er gepredigt hat und die Leute sind aufgestanden, sind alle gegangen. Weil sie es nicht mehr ertragen haben. Also das ist auch ganz normal, Leute. Ich habe Versagensängste. Ich habe Ängste, dass ich den und den und den Sachen nicht genüge. Und das ist auch da in meinem Leben. Und das habe ich mit der Frau durchgesprochen. Ich möchte euch zwei Bibeltexte vorlesen und dann euch ein Bild zeigen zu diesen Bibeltexten. Der erste Text kommt aus Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 10. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Also das ist auch so mein Leben und das Leben vom Friedemann Rau, das ist letztendlich, wisst ihr, wir sollen nur Zeugen von diesem Licht. Wir sind nicht selbst das Licht. Deswegen lohnt es sich auch nicht, mir nachzulaufen. Aber vielleicht können wir so lange nachlaufen, bis das Dip aufgebraucht ist, ne, und die Gummibärchen und dann gehen alle wieder. Aber es lohnt sich nicht, mir nachzulaufen. Ich bin nicht das Licht. Ich bin nicht der, der eine Seele ruhig machen kann. Ich bin nicht der, der zerbrochene Herzen heilen kann. Ich bin nicht der, der Finsternis wegnehmen kann von der Seele, weil ich nicht der bin, der das Licht ist. Aber ich kann zeugen von dem, der das Licht ist. So wie Johannes. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war die Tragik, als Jesus Christus kam auf diesen Planeten, ihr Lieben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das wäre wie wenn du heute Abend nach Hause fährst und deine Kinder sind zu Hause, du gehst da rein in das Haus und die Kinder sagen, hau ab. Das war's. Aber heute Abend ist es unser Haus. Du brauchst heute Abend nicht mehr hier rein. Du brauchst auch nicht fragen, wo du schläfst. Werden wir nicht beantworten. Interessiert uns auch nicht. Wir wollen dich auch nicht hören. Du hast uns lange gefüttert, stimmt, passt. Und was weiß ich, wir waren dir auch dankbar dafür, aber jetzt kannst du abzischen, das war's. Das ist so die Tragik, ihr Lieben. Der lebendige Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um das Leben von Menschen zu beschenken, Licht reinzubringen in das Leben. Und wie es die Bibel sagt, Gott lässt es regnen über gerechten und ungerechten Menschen. Also jeder Mensch hat das Gleiche in dieser Welt. Es kommt nicht darauf an, ob ich ein besonders guter Mensch bin oder besonders schlechter Mensch, ob ich was zu essen und zu trinken habe oder nicht was zu essen und zu trinken habe. Überhaupt nicht. Aber die Menschen danken ihm nicht. Viele danken ihm einfach nicht. Die sagen, das ist doch alles selbstverständlich. Ich meine, das haben wir uns selbst erarbeitet. Die danken ihm nicht für die Gesundheit, für die Kraft, für die Gaben, die sie bekommen haben, die Intelligenz und. Überhaupt nicht. Nö, wieso? Das ist doch meine. Das Leben ist selbstverständlich. Nur wenn es bedrohlich ist, dann wird es nicht mehr selbstverständlich. Dann muss jemand her, dann muss die Reißleine gezogen werden, dann muss jemand herhalten, dann schreien wir mal zu Gott. Und wenn er dann nicht hört, nicht so hört, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es halt keinen Gott für uns. So war die Tragik der Menschen damals, ihr Lieben. Und dann kommt ein anderer Text in Johannes Brief, Kapitel 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, und da steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Da geht es um nicht in dem Text. Da geht es um Leben und da geht es um Liebe. Und dazu möchte ich euch ein Bild zeigen heute Abend, das mich bewegt hat. Das Bild wurde gemalt von einem Mann, der war Offizier im Zweiten Weltkrieg, war ein Leutnant, war Arzt und Theologe. Dr. Kurt Räuber hieß der Mann. Das Bild ist die sogenannte Stalingrad-Madonna, wurde gemalt 1942 im Kessel von Stalingrad, auf der Rückseite von einer Landkarte von Stalingrad. Der Dr. Kurt Räuber, der war in einer Panzerdivision, war er Arzt gewesen. Und zwei Tage nach seinem letzten Heimataufenthalt ist er wieder reingeflogen nach Stalingrad. Und zwei Tage nach seiner Ankunft in Stalingrad ist der Kessel zugemacht worden und er kam nie mehr raus. Er kam dann in Gefangenschaft, später in die russische Gefangenschaft und ist 1943 in der Gefangenschaft verstorben. In der Gefangenschaft hat er noch mal so fast das gleiche Bild gemalt, hat sogar Selbstbildnisse gemalt, der Dr. Kurt Räuber. Und das Bild wurde ausgeflogen aus Stalingrad mit seinem Kommandeur, der schwer verwundet noch mit der letzten Maschine ausgeflogen wurde aus Stalingrad. Das Bild wurde später seiner Familie übergeben und es hängt heute in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Und der Dr. Kurt Räuber schrieb über dieses Bild ganz ergreifende Worte und er sagt, Schau in dem Kind, das Erstgeborene, einer neuen Menschheit an. Das unter Schmerzen geboren, alle Dankbarkeit, alle Dunkelheit und Traurigkeit überstrahlt. Es sei uns Sinnbild sieghaften, zukunftsfrohen Lebens, dass wir nach aller Todeserfahrung umso heißer und echter lieben wollen. Ein Leben, das nur lebenswert ist, wenn es lichtstrahlend rein und liebeswarm ist. Also es heißt, ein Leben, das nur lebenswert ist, durch eine Hinwendung zum Friedefürsten. Weil dieses Bild hat eigentlich gar nichts mit einer Madonna zu tun, es wurde eben dann so genannt, dieses Bild. Das Bild ist letztendlich der Ausdruck, den der Kurt Räuber im Kopf hatte, als er an diese Worte von Johannes dachte, Licht, Leben, Liebe. Das ist die Beschreibung von Jesus Christus. Das Bild soll eine Beschreibung von unserem Leben sein, die Geborgenheit, die wir uns alle suchen, so wie das kleine Kind, das in der Hand dieser Frau liegt, das zugedeckt wird, praktisch von diesem übergroßen Mantel und gehalten wird von der übergroßen Hand dieser Frau. Und praktisch dieses Kind sicher ist, sicher liegt in der Hand seiner Mutter und sicher ist vor dem Sturm. Es bläst. Das ist der Gedanke. Und er sagte, der Dr. Kurt Räuber, und ihm kam dieses Bild, als er über diese Worte nachdachte, Licht, Leben, Liebe, das ist Jesus Christus. Und er hat das Bild ausgestellt und es war in so einem Bunker drin gewesen, in Stalingrad, er hat es Weihnachten 42 gemalt für seine Kameraden. Hatte Soldatenleute, die nur noch ans Morden gewöhnt waren. Die waren nur noch dran gewöhnt, den Nächsten nicht zu lieben, sondern zu töten, um selbst zu überleben. War ein hartes Geschäft gewesen. Und er beschreibt Dr. Kurt Räuber dann, als er das in diesen Bunker, das war so ein Erdbunker, hat er das aufgestellt, dieses Bild an die Erdwand rangedrückt, unter der Erdwand ein paar Holzscheite hingelegt und hinter die Holzscheite ein Kerzchen. Und dann ging die Lattentür auf von diesem Bunker und die Offiziere kamen rein. Und er sagte, es war mucksmäuschenstill. Soldaten, die daran gewöhnt waren, unflätige Worte zu sagen, zu fluchen, waren mucksmäuschenstill. Die standen vor dem Bild, weil das ist, was der Mensch sich sehnt, ihr Lieben. Das sehnst du dir heute Abend, sage ich dir. Ich kenne dich nicht, wer du bist, aber ich weiß, dass du dich danach sehnst. Du sehnst dich nach Licht, du sehnst dich nach Leben und du sehnst dich nach Liebe. Wie jeder andere Mensch in dieser Welt. Wie jeder andere Mensch in dieser Welt, genauso wie ich. Mit anderen Worten, wir sehnen uns letztendlich nach Geborgenheit. Und wir versuchen, diese Geborgenheit auch irgendwo zu finden. Du könntest das Bild wieder wegnehmen. Danke. Und es wurde mir so ein Bild dafür, ihr Lieben. Gerade eben, wenn sich alles eintrübt im Leben, dann sehnen wir uns eben nach Licht, weil das Licht ist Heilung, das Licht ist Sicherheit, das Licht, das verspricht uns Wärme, das lässt die Seele aufleben. Wir sehnen uns nach Leben, nach Sicherheit im Leben und wir sehnen uns nach Liebe, einfach geliebt zu sein. Nicht geliebt zu sein, weil ich einen besonderen Standard erreichen kann im Leben oder irgendwas Besonderes tun kann, sondern geliebt zu sein. Und das wird genau das, was wir uns suchen, wird uns entgegengebracht nach der biblischen Botschaft in Jesus Christus. Licht, Leben, Liebe. Nur die Menschen haben ihm den Rücken zugekehrt. Und es macht das Leben ziemlich unsicher. Und es macht das Leben auch unsicher, ihr Lieben. Weil die Menschen haben unglaublich viel Sorgen. Unglaublich viel. Unglaublich viel Not, unglaublich viele Ängste. Versagen über Versagen und es wird noch mehr, wenn es Tatsache wird, dass in Deutschland 6 Millionen Arbeitslose kämen. Dann ist sich nämlich jeder selbst der Nächste plötzlich. Weil sonst bin ich der Nächste. Und das kann ich mir nicht erlauben, dass ich auch der Nächste bin. Und dann kommt es mehr und mehr und mehr, ihr Lieben. Und dann plötzlich sagen manche Menschen, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr für Gott. Jetzt muss ich mich um andere Sachen sorgen. Und manche plötzlich durch diese Not werden wachgerüttelt und wenden sich dem zu, der sich ihnen schon lange zugewandt hat. Demjenigen, von dem die Schrift sagt, er ist Licht, er ist Leben und er ist Liebe, Jesus Christus. Er ist dir Leitung, er ist dir Schutz, er ist dir Geborgenheit, er ist dir Wahrheit. Er ist dir Fundament. Das ist es, um was es geht. Es geht nicht um Superhelden, die dann in dieser Welt herumlaufen und sagen, haha, jetzt geht's mir aber gut, jetzt habe ich da aber ein Schlückchen Wasser getrunken, ist alles so toll. Das ist doch alles gelogen, ihr Lieben, ist doch so. Das ist doch die Wahrheit. Das Dumme ist nur, dass viele Verkaufsschlager daraus resultieren, weil die Menschen gerne angelogen werden wollen, dummerweise. Eigentlich wollen wir gar nicht angelogen werden, aber irgendwie doch. Deswegen stellen sich ja Menschen auch manchmal ihr kleines Fläschchen mit ein paar Tröpfchen, wie sie auch immer heißen magen, was für eine Tinktur das auch immer ist, auf ihr Nachttischschränkchen, weil sie hoffen, morgens dann mit einem glücklichen Gefühl aufzuwachen. Darauf zielt eine ganze Industrie aus. Aber das kleine Döschen, die kleine Tinktur kann mir nicht das geben, nach was ich mich eigentlich wirklich sehne, nämlich, dass meine Seele heil wird, dass meine Seele gehalten ist, auch im letzten Schritt, was auch immer kommt im Leben. Hier geht's um diese Geborgenheit. Der Herr Jesus Christus sagt in dieser Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben, das finde ich ja immer klasse, dass so eine Losung steht über ein Jahr, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das heißt, ich gehe hin, um euch was zuzubereiten, ihr Lieben. Ich gehe hin, um euch einen Platz zuzubereiten, an dem ihr ewig Schutz habt, ewig Frieden habt, ewig Freude habt. Und indem ich hingehe, sagt Jesus, sende ich euch schon meinen Heiligen Geist zu, der euch in dieser Zeit, in dieser Welt, im Jetzt schon Trost sein möchte. Das ist klasse. Das muss der Herr Jesus nicht erleiden, dass seine Predigten so unterbrochen wurden. Die Technik, die hat er sich erspart damals. Hat es einfacher gehabt. Anyways, machen wir weiter. Nicht mehr draufdrücken, es passt schon. Der Turn passt, ist alles in Ordnung. Also, aber der Herr Jesus sagt, das ist ja klar, in dieser Welt habt ihr Angst. Das sagt dann an einer anderen Stelle in Johannes Evangelium. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das sagt er sogar zu seinen Jüngern. Das ist eigentlich auch, was die Ruth vorhin sagte, im Leben. Trotzdem, dass ich mit Jesus lebe, manchmal überfällt mich die blanke Furcht. Die blanke Angst. Das ist so eine Bedrängnis auf meine Seele. Ich kann das gar nicht erklären. Und der Herr Jesus sagt, das ist so. Das ist keine Schwäche des Glaubens. Das ist kein Fehler deines Glaubens. Das ist so. Wir Menschen sind so. Der eine ist ein bisschen auf der Schiene mehr empfänglicher. Der eine ist ein bisschen cooler. Der ist einfach anders. Ein bisschen lebensfroher oder. Aber letztendlich alle haben das Gleiche. Sind alle gleich empfänglich für Bedrängnis. Und das sagt der Herr Jesus. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist eine ganz normale Sache, weil diese Welt, die kann dir Angst machen. Ihr kann dir unglaublich Angst machen. Und deswegen sage ich euch, erschreckt nicht, ihr Lieben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an den, der der Fels ist. Glaubt an den, der dich hält, auch wenn dein Leben haltlos wird. Glaubt an den, der dir Licht bringt, auch wenn du mitten in der Finsternis sitzt in deines Lebens, weil er das Licht ist. Glaubt an den, der das Leben ist, auch wenn du keine Lebensfreude mehr hast, wenn das alles verschwindet, glaub ihm, vertrau ihm. Das ist eine Konstanz, bedeutet dieses Wort eigentlich auch, dieses Glauben. Und das kann ich mir nicht selbst erarbeiten, das bekomme ich geschenkt durch Jesus Christus, im Glauben an Jesus. Weil im Johannes Kapitel 1 geht es darum, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben, denen gab er die Macht, letztendlich in der Hand Gottes geborgen zu sein, so wie wir es in dem Bild sahen von Dr. Kurt Räuber, geborgen zu sein, was auch immer kommt. Das heißt, der Ort des Schreckens, ihr Lieben, des Kreuz letztendlich, nimmt uns die Angst, weil Jesus einen Ort der Freude für uns bereitet. Das Kreuz eigentlich, ein Ort des Schreckens für viele Menschen, nimmt uns die Angst. Uns, das heißt denen, die an Jesus Christus glauben, weil er uns einen Ort der Freude bereitet. Zu dem er uns zieht eines Tages, diejenigen, die ihm gehören. Die werden in dieser Welt sein, in der ewig Friede, ewig Freude, ewig Gerechtigkeit herrscht. Weil Jesus sich dafür verbürgt hat mit seinem Blut. Deswegen konnte ein Mann wie der Dr. Kurt Räuber so ein Bild schreiben. Deswegen konnte so ein Mann wie der Dr. Kurt Räuber, das ist eine interessante Biografie von ihm, als er eingeflogen wurde wieder nach Stalingrad, hat er seiner Frau noch einen Brief geschrieben und schrieb in dem Brief, das ist eigentlich nur Morden um mich herum. Die Ratten laufen mir nachts übers Gesicht. Ich bin verlaust, aber irgendwie habe ich so einen tiefen Frieden in meinem Herzen. Und weiß, was auch immer kommt, es wird gut. Weil es sich gehalten wusste in der Hand des lebendigen Gottes, in der Hand von Jesus Christus, hat nicht irgendwo Geborgenheit gesucht, wie manche andere Soldaten dann. Manche werden zynisch, manche werden sarkastisch im Leben. Die anderen machen dies, die anderen machen jenes. Er hat seine Geborgenheit in Jesus Christus gehabt. Und deswegen wusste, wie das auch immer ausgeht, ich bin in seiner Hand geborgen. Wie der Sturm auch immer bläst, kann mich nicht wegblasen, weil ich in seiner Hand gehalten bin. Das ist, was der Apostel Paulus schrieb, wo er schrieb, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und da mögen noch die Ängste so toben, da mag noch das und das und das toben, aber wenn Gott für mich ist, wer mag dann gegen mich sein? Wer kann schon gegen mich sein, wenn der für mich ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie es der Psalmist schreibt? Wenn der für mich ist, der die Wasser aufwühlt und die Wasser wieder stillt, Wenn der für mich ist, der es schneien lässt und der den Schnee wieder stoppt. Wenn der für mich ist, der sagt, ich war tot, doch ich bin lebendig. Wer mag dann gegen uns sein, sagt der Apostel Paulus. Und er spricht von Jesus Christus, weil er das ja selber auch erlebt hat, was das bedeutet. Erst hat er die Idee des Kreuzes, Todes und der Auferstehung von Jesus verfolgt. Das war ihm ein Gräuel, das wollte er nicht, das hat sein Leben bedroht. Diese Ausschließlichkeit, nur durch Jesus Christus, ein Weg zum lebendigen Gott. Und plötzlich, als er die Männer und Frauen verfolgen wollte und töten wollte, die denen Jesus nachfolgten, hat er selbst eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und diese Begegnung mit Jesus Christus, den Auferstandenen, hat sein Leben total umgedreht. Die Bibel nennt es Buße. Er hat eine Sinnesänderung erfahren in der Begegnung mit Jesus Christus. Plötzlich durfte er an ihn glauben, ihm vertrauen und plötzlich diese Botschaft selbst verkündigen, die er eigentlich verfolgt hat. Und dann hat er festgestellt, meine ganze Theologie, er war ein ganzer schlauer Kopf, der Apostel Paulus, alles, was ich gelernt habe, ist eigentlich nichts, null und nichtig. Das gibt mir kein bisschen Sicherheit in dieser Welt. Nichts. Letztes Jahr haben sich 24 Manager, ihr Lieben, von France Telecom das Leben genommen. Es waren alles hochdotierte Manager. Die wussten immer ein und aus. Das hat die verrückt gemacht. Und ich sage jetzt mal so, ich glaube, dass wenigstens eine große Prozentzahl dieser Manager Jesus Christus nicht kannte. Keinen, der sie hält, wobei ich nicht sagen will, dass Menschen, die diesen Jesus Christus kennen, nicht in so eine Lage kommen können. Das sage ich nicht damit. Jochen Klepper ist ein Beispiel dafür. Ein Mann, der tiefe Lieder geschrieben hat. Und im Dritten Reich, der war mit einer Jüdin verheiratet und er wollte, dass er mit seiner Frau aus Deutschland raus können, aus Nazi-Deutschland, weil seine Frau sonst in die Gaskammer gekommen wäre. Und Schweden hat ihr Gesuch abgelehnt. Sie durften nicht ausreisen nach Schweden. Er hätte ausreisen dürfen, aber seine Frau nicht. Und dann blieb der Jochen Klepper in Deutschland mit seiner Frau und sie haben sich in die Küche gesetzt und der Jochen Klepper sagte, ich will den gleichen Tod sterben, den meine Frau sterben muss. Und sie haben eine Gashahn aufgedreht. Und während sie diesen Tod gestorben sind, hat er noch ein Lied fertig geschrieben. Weil es sich trotz allem, trotz aller Ungerechtigkeit, trotz aller Wellen, trotz aller Not, trotz allen Hasses in Nazi-Deutschland gehalten wusste in Jesus Christus. Und weil er wusste, dieses Leben hier ist nicht alles. Es ist nur die Durchgangsstation. Hin zu dem, was Jesus sagt, ich gehe hin und bereite euch eine Wohnung. Ein Platz, wo ewig Friede ist, wo ewig Freude ist und wo ewig Gerechtigkeit ist. Und er wusste das, weil er Jesus Christus kannte, der Jochen Klepper. Deswegen konnte er solche Lieder schreiben. Er wusste das, was der Apostel Paulus schrieb. Der sagt, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in allem diesem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, wir sind Supersieger in dem, der der Supersieger ist, Jesus Christus. Wenn der den Tod überwunden hat, dann würde er uns auch da durchbringen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, so bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Wenn das ein Mensch sagen kann, wenn es tief im Herzen hat. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal des Todes, durch finstere Tal der Angst, so bist du doch bei mir. Wohl dem, ihr Lieben, der das sagen kann, was der Psalmist schreibt, wenn er sagt, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück. Aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Und das ist auch eine Warnung an uns, ihr Lieben. Eine Einladung, aber gleichzeitig eine Warnung. Sei nicht widerspenstig. Nicht widerspenstig gegenüber Jesus Christus, weil du wirst in einem dürren Land aufwachen. Diejenigen, die ihr Heil in dem Gott Israels haben, der in Jesus Christus Mensch wurde. Die werden in ein Land gehen, in dem Freude, Friede, Gerechtigkeit herrscht. Diejenigen, die das ihren Rücken ihm zugedreht haben und sagen, das brauche ich nicht, will ich nicht, das ist was für Schwächlinge und nur so nebenbei, ihr Lieben, das stimmt. Es ist was für Schwächlinge. Es ist was für die, die endlich aufgehört haben, ständig sich auf ihre eigene Kraft, auf ihr zu berufen. Und die sagen, ich brauche deine Kraft, Jesus. Ich will das, dass du meine Kraft wirst, dass du mit deiner Kraft in meiner Schwachheit mächtig wirst und in dieser Welt mein Leben durchbringst. Menschen, die der Psalmist in Psalm 84 beschreibt, hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für dich, wo sie die Jungen hinlegen kann, deine Altäre, o Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Was für ein wunderbares Bild von so einem kleinen Vogel, der Sicherheit hat. Und der selbst in der Nähe des allmächtigen Gottes nisten kann. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, zieh doch Blicke auf das Angesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend, weil es das sicher ist bei dir. Da bin ich sicher aufgehoben, wenn ich in deine Gegenwart leben darf. Wenn er gut zuhört, da schreit gerade ein Baby. Das Baby ist im Augenblick nirgendwo sicherer aufgehoben als in den Armen seiner Mama. Und es ist so. Und so sind wir Menschen dann auch. Wir sind zwar, und trotz allem bewegt es uns. Aber es wird ruhig werden. Und es wird gefüttert werden. Und es wird still werden. Wohl denen, die in deiner Gegenwart leben. Wehe denen, die so leben müssen wie ein ausgesetztes Baby, das jetzt einfach da draußen liegen würde und keiner würde sich drum kümmern, ihr Lieben. Wehe denen. Und da gibt es viele Menschen in dieser Welt. Wenn sie in die Situation der Hilflosigkeit kommen, dann kommen sie sich ausgesetzt vor. Der Kälte, der Einsamkeit. Es ist nichts mehr da. Und die Schrift sagt, wohl denen, die in deiner Nähe wohnen. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, Licht, Leben, Liebe, er ist Geborgenheit. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, wer in Lauterkeit, in Wahrhaftigkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Übersetzt, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Kein besserer Platz. Wie dieses Bild von dem Dr. Kurt Räuber, ihr Lieben. Das wollte er damit ausdrücken. Kein besserer Platz. Und trotzdem tobt's und stürmt's um dich herum. Trotzdem hagelt's. Trotzdem gibt's Tränen. Trotzdem gibt's Schmerz. Aber kein besserer Platz als in der Hand des allmächtigen Gottes. Kein besserer Platz als in seiner Nähe. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist der einzige Weg, sagt der Herr Jesus, wie das Herz ruhig werden kann. Und wenn ihr an Gott und an mich glaubt, dann ist in eurem Leben das, was die Bibel beschreibt, mit Licht, Leben, Liebe. Das, wonach du dich wirklich sehnst. Das, was deine Seele ruhig macht. Das, was dir das erlaubt, und wenn du die Schreckensnachrichten in dieser Welt hörst, tief in deinem Herzen weißt du, was auch immer kommt, nichts, aber auch nichts. Und da kann es noch so schrecklich sein, die Nachricht wird mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, meinem Herrn. Nichts, weil sich Jesus an mir festmacht. Und damit möchte ich schließen. Ludwig Hofacker, ein großer Prediger in Württemberg, der sagte, ein Ausdruck, Und er sagte, wenn ich nicht mehr beten kann und wenn ich nicht mehr glauben kann, das macht überhaupt nichts, weil Jesus Christus betet für mich und Jesus Christus glaubt für mich. Das konnte er sagen, weil er Jesus Christus kennengelernt hat, ihr Lieben. Deswegen hat der Mann in seiner großen Krankheitsnot, er hat unglaubliche Krankheitsnöte gehabt, fühlte er sich gehalten. Deswegen kennen viele Menschen noch, und es ist gut so, Lieder von Paul Gerhardt oder von Ter Stegen. Und diese Lieder, die bringen Menschen selbst auf ein Krankenbett, auf ein Totenbett noch Hoffnung. Weil sie geschrieben wurden von Männern, die sich gehalten wussten von dem lebendigen Gott. Die sich gehalten wussten. Das war für die nicht bloß ein Mythos, eine bloße Story. Die wussten von dem Mann von Golgatha, der sie an ihnen festgemacht hat. Und dazu soll auch dieser Abend dienen noch, ihr Lieben. Dass sich Menschen festmachen. Und es soll für Menschen auch eine Ermutigung sein, was auch immer kommt in deinem Leben. Wenn dein Leben in der Hand von Jesus Christus ist, nichts, nichts, nichts und niemand würde dich jemals aus seiner Hand reißen. Und weil Jesus der Überwinder ist, hast du schon überwunden, weil Christus überwunden hat. Auch wenn ich mir nicht so vorkomme, aber Jesus hat überwunden und er hat sich festgemacht, verbürgt. Und eine Sache kann Jesus Christus nicht, ihr Lieben, er kann uns nicht belügen. Und somit auch nicht enttäuschen. Die Menschen, die ihm im Leben vertrauen, die Menschen, die ihm im Leben ihr Herz überlassen, dass es lenken und regieren darf, diese Menschen werden nicht enttäuscht werden. Die werden nicht enttäuscht werden. Die werden durch Ängste gehen, durch Tränen gehen, durch Not und Leid. Aber die werden gehalten sein und durchgebracht werden. Weil Jesus Christus uns hält, der den Tod überwunden hat. Und dann gibt es Menschen heute Abend, die kennen diesen Jesus nicht. Haben ihr Rücken immer zugedreht. Und der Jesus wird es heute Abend anbieten und sagen, ich will dein Licht, ich will dein Leben und ich will deine Liebe sein. Und dazu lade ich dich ein. Du hast mir lange den Rücken zugekehrt. Lebst in dürren Land, auf gefährlichem Weg. Aber heute Abend will ich dich auf einen guten Weg holen. Ich will dich einladen, mir zu vertrauen, Vergebung zu empfangen, Leben zu empfangen. Und das möchten wir so machen, ihr Lieben. Wir möchten ein Gebet einblenden heute Abend wieder. Das hier vorne hängt, könntest du schon einblenden, bitte? Das hier vorne hängt an diesem Kärtchen. Das ist das gleiche Gebet. Und wir hatten es die letzten Abende auch so gehabt, dass Menschen, die sagen, dieses Gebet habe ich das erste Mal in meinem Leben gebetet. Da waren auch Menschen dabei gewesen, die sagten, ich habe es schon mal gebetet, das Gebet, aber ich finde es so gut, das nehme ich jetzt mit und schicke es als Postkarte weg. Ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich ist es gedacht für diejenigen heute Abend, die sagen, eben, das Gebet möchte ich beten. Ich weiß es, ich habe Jesus meinen Rücken zugedreht. Und ich laufe auf dürres Land zu. Und ich brauche den, der mit mir geht, auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, der mein Leben festmacht. Und es geht nur, wenn ich Vergebung empfange durch sein Blut. Er will mir das gerne geben. Und so kann das aussehen, so kann ein Gebet aussehen. Und wer das gerne haben möchte, dann dieses Gebet, kommt nach vorne. Die Chance ist gegeben auch, dass wir ein Gespräch führen können, miteinander beten. Das müssen wir nicht. Aber wenn es jemanden drückt und sagt, ich will da nochmal sprechen drüber, das brauche ich jetzt einfach ein Gebet. Wir wollen da sein, hier vorne, und wird Friedemann Rau da sein und ich werden auf jeden Fall hier vorne sein. Wenn jemand das Gespräch suchen möchte, herzlich eingeladen, ihr Lieben. Wenn jemand sagt, ich bete jetzt das Gebet und will froh meines Weges ziehen und nehmt dieses Gebet mit und zieht froh eures Weges. Und während wir jetzt ein bisschen Zeit haben, das Gebet für uns selbst durchzulesen, ist der Bernd da und er wird ein Lied spielen auf dem Klavier. Für diese Zeit werden wir das einfach so für uns durchlesen und ich möchte diese Zeit dann schließen, indem ich dieses Gebet spreche und noch eine Einladung ansagen möchte dann für die kommende Zeit. Werden wir still und lassen das auf uns wirken. Ich möchte gern einladen, mit mir aufzustehen, und derjenige, der kann, wollen wir ein Gebet miteinander sprechen. Und ich möchte gern das Gebet mit uns sprechen, weil egal wer wir auch immer sind, dass wir das auf jeden Fall mitsprechen können. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dann am Kreuz für mich gestorben bist. Und auch wo Menschen, die schon mit Jesus leben, aber auch versagt haben und mit ihrer Schuld nicht fertig werden, einfach das auch in Anspruch nehmen dürfen. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du meine Sünde vergeben hast. Und möchten wir aufstehen und miteinander beten. Und wer möchte, darf das Gebet auch, das eingeblendet ist, laut mitsprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast und am Kreuz für mich gestorben bist. Ich komme zu dir mit all meinem Versagen und all meiner Schuld und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du mich durch deinen Tod von meiner Sünde Gott und anderen gegenüber reinigst. Ich möchte dir als meinen persönlichen Herrn und Retter nachfolgen. Danke, dass ich dir auf ewig angehöre und jetzt Gottes Kind bin. Danke, dass du in mir lebst. Amen. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Und da danke ich dir, lieber Vater im Himmel, für diese Aussagen. Und ich danke dir auch für die Aussagen vom Apostel Paulus, dass uns nichts und niemand scheiden kann von deiner Liebe, die begründet ist in Jesus Christus. Ich danke dir, dass ich dir gehören darf, den, der Hölle, Tod und Teufel besiegt hat, auf Zeit und auf Ewigkeit. Und dass ich eines Tages in deiner Welt sein darf, in deiner neuen Welt, der Welt, in der Freude, Friede und Gerechtigkeit herrscht. Dir sei Ehre, jetzt und für alle Zeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Treu ist der, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.